Wir sind ja bei den 10 Geboten. Das war das erste Gebot. Ja, bis wir fertig sind mit dem 10., jetzt können wir es auswendig. Sollst keine Götter neben mir haben. Das war das zweite Gebot. Sollst du kein Götterbild machen. Das dritte war...
Du sollst deinen Gott ehren. Ganz
nee, das ist was anderes. Das dritte war, du sollst den Namen
nächsten
des Herrn...
Genau, zum Nichtigen aussprechen.
Das vierte war, sollst den Sabbattag heiligen. Das waren die 4 Gebote in unserer Beziehung zu Gott. Und dann haben wir 6 Gebote in unserer Beziehung zu den Mitmenschen. Das erste davon war, Ehre Vater und Mutter. Das zweite oder 6. Gebot war, du sollst nicht töten. Dann das 7. Gebot, sollst nicht Ehe brechen. Das 8. Gebot war, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Nicht stehlen, das haben wir ausgelassen. Siehst du, wir müssen nochmal wiederholen. Wir können es noch nicht. Sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, dann kommt stehlen, genau. Und dann, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Wir werden es nächstes Mal nochmal wiederholen. Bis dahin schafft man es. Ja? 10. Gebot heute. Das ist auf einem tieferen Level als die anderen Gebote. Mit Ausnahme vom 1. Gebot. Das 1. Gebot war, du sollst keine Götter neben mir haben. Der Herr will das alleinige Zentrum unseres Lebens sein. Der einzige Herr in unserem Leben. Das 10. Gebot im Vers 21 lautet, du sollst nicht begehren. Und das, was diese beiden Gebote, das 1. Gebot und das 10. Gebot, interessant, das ist, alle anderen sind eingeschlossen zwischen den beiden, was diese beiden Gebote von den anderen unterscheidet, ist, dass diese beiden Gebote eine innere Haltung ansprechen und nicht äußere Taten, nicht äußere Handlungen. Und dieses 10. Gebot, du sollst nicht begehren, das war das Gebot, was den Paulus, diesen stolzen Pharisäer, auf seine Knie gebracht hat. Wenn ihr euch noch erinnert, dort im Römerbrief, Kapitel 7, wo ihm bewusst geworden ist, es geht nicht nur um das Befolgen von irgendwelchen äußeren Regeln, von irgendwelchen Geboten oder Verboten, sondern es geht ums Herz. Es geht darum, dass wir ein reines Herz haben vor Gott und dass wir zufrieden sind in Gott. Dass wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. So wie Jesus uns das auch erläutert hat in der Bergpredigt, im Kapitel 5, wo er da gesagt hat, in dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, er hat gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also es ist nicht erst ein Problem, wenn ich mit einer Frau oder mit einem Mann, wenn du eine Frau bist, ins Bett hupfst, die oder der nicht dein Ehepartner ist, sondern es ist schon ein Problem, wenn ich die Frau meines Nächsten begehre, wenn ich sie haben will. Und es ist nicht erst ein Problem, wenn ich im Supermarkt was einstecke und das mitgehen lasse, sondern es ist schon ein Problem, wenn ich das Gut, das Hab und Gut von meinem Nächsten begehre, wenn ich habsüchtig bin. Im Herzen beginnt das Problem. Und das Neue Testament ist ganz klar, dass Habsucht Götzendienst ist. Und so brechen wir nicht nur das letzte Gebot, sondern auch das 1. Gebot. Die beiden hängen da ganz eng zusammen. Unser Problem beginnt dort, wo wir unzufrieden werden. Wo ich unzufrieden bin mit der Frau oder dem Mann, den der Herr mir gegeben hat. Wo ich unzufrieden wäre mit dem Auto oder dem Haus oder was immer sonst der Herr mir gegeben hat. Und ich anfange, statt meinen Mann, meine Frau zu lieben und ihm oder ihr zu dienen, wo ich anfange, mich nach der anderen Frau auszustrecken oder einen anderen Mann zu begehren. Oder statt, dass ich dankbar bin mit dem Besitz, den der Herr mir gegeben hat und ihn für sein Reich nutze, dass ich anfange, über den Zaun zu schauen und eifersüchtig zu werden auf das, was der Nachbar mehr hat als ich. Vielleicht, dass er das größere Auto in der Garage stehen hat oder den größeren Garten hat oder das größere Haus hat oder was immer sonst er hat, was ich nicht habe. Das ist das Problem. Das ist was Inneres. Und es ist schwierig in unserer Gesellschaft heute wirklich frei von dem Zeug zu leben, von diesem Begehren. Das ist was, was gefördert wird eigentlich in unserer Kultur. Ganze Werbung funktioniert eigentlich auf dieser Grundlage. Es geht darum, Unzufriedenheit hervorzurufen, Bedürfnisse zu wecken, die ich eigentlich gar nicht habe. Irgendjemand hat es mal so definiert, hat gesagt, Werbung versucht uns dazu zu bewegen, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das Problem ist, neidische und habsüchtige und eifersüchtige Menschen sind nicht glücklich. Sind Menschen, die nie zufrieden sind mit dem, was sie haben, sondern nur mit dem, was sie haben und ihr Nachbar nicht hat. Es ist immer dieser Stolz, dieses Konkurrenzdenken, dieses mehr haben wollen als der andere. Aber ich bin nicht zufrieden mit dem, was der Herr mir gegeben hat. Und dieses 10. Gebot, du sollst nicht begehren, bringt eigentlich das ganze Gesetz auf den Punkt. Es ist immer das erste Gebot, was wir brechen, gemeinsam mit dem ersten Gebot. Und dann alle anderen Gebote, wo es um diese äußeren Dinge geht, sind eigentlich nur ein Resultat von diesen inneren Dingen, von Begehren, von Habsucht, von Götzendienst. Und das hängt ja zusammen. Wenn ich das letzte Gebot breche, dann breche ich automatisch das erste und wahrscheinlich auch umgekehrt. Und wenn immer ich eins von diesen anderen, von diesen äußeren Geboten breche, dann breche ich gleichzeitig nicht nur ein Gebot, sondern zwei oder wahrscheinlich drei. Nämlich auch diese inneren Gebote. Sollst nicht begehren. Sollst keine Götter neben mir haben, sagt der Herr. Deswegen ist es so wichtig. Deswegen legt Jesus und die Bibel immer so eine große Betonung auf unser Inneres. Auf unser Herz. Es ist wichtig, dass wir Christen nicht an äußeren Dingen hängen bleiben, an Gesetzlichkeit, sondern also wirklich nach innerer Reinheit, nach innerer Wahrhaftigkeit streben. Dass wir nicht gegen Gott aufbegehren und auch nicht gegen unseren Nächsten begehren. Irgendwas, was ihm gehört. Jesus hat in Matthäus 22 diese zwei Gesetzestafeln, also vier Gebote in unserer Beziehung mit Gott und dann sechs Gebote in unserer Beziehung mit unseren Mitmenschen. Er hat das folgendermaßen zusammengefasst. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also du sollst Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Und er sagt, dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist was Innerliches, Lieben. Gott lieben und den Nächsten lieben. Liebe hat was mit Entscheidungen zu tun, mit unserem Denken, mit Hingabe. Das ist was Inneres. Und Begehren ist das Gegenstück zu diesen beiden inneren Geboten, die Gott uns gibt. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Ich habe eine gute Definition gelesen. Ein Wunsch oder ein Bedürfnis, das wir haben, das wir zu begehren, wenn wir gegen oder ohne die Liebe für Gott oder unseren Nächsten handeln oder die Motivation dahinter ist. Also dieses Bedürfnis, dieser Wunsch wird zum Begehren, wenn er gegen die Liebe Gottes ist oder gegen die Liebe an meinem Nächsten ist oder ohne Liebe ist. Begehren ist etwas in sich vollständig Selbstsüchtiges. Und deswegen, Gott sagt, du sollst nicht begehren. Francis Schaeffer sagt, es gibt zwei praktische Tests, ob wir gegen Gott oder gegen den Menschen oder andere Menschen begehren. Zwei praktische Tests. Erstens, erste Frage ist, liebe ich Gott genug, um zufrieden zu sein? Liebe ich Gott genug, um zufrieden zu sein? Paulus sagt, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Oder darin zufrieden zu sein, wo immer ich bin. Das ist der erste Test. Unzufriedenheit zeigt mir, dass ich entweder vergessen habe, dass Gott ein Gott ist, der mich lieb hat und der mir verheißen hat, dass er mich mit allem versorgen wird, was ich nötig habe, was ich brauche. Der mir verheißen hat in Römer 8, 28, dass alle Dinge mir zum Guten mitwirken werden, wenn ich ihn nur lieb habe. Also, dass ich ihm nicht genug vertraue. Oder es heißt, dass ich ihm nicht mehr untergeordnet bin. Und dass ich gegen das, was er für mich hat, rebelliere und gegen ihn. Liebe ich Gott genug, um zufrieden zu sein? Oder ist ein Mangel an Vertrauen? Ist da vielleicht Rebellion gegen ihn, wo ich nicht mehr untergeordnet bin? Wo ich nicht zufrieden bin mit dem, was er mir gegeben hat? Und ich denke, Gott meint es halt gut mit mir, ich bräuchte mehr. Und dann sehe ich das, was mein Nachbar hat. Und dann bin ich richtig stinkig, weil der mehr hat als ich. Dann bin ich sauer auf Gott. Weil Gott, warum gibst du dem mehr als mir? Und dann fange ich an zu begehren. Und dann fange ich an zu klauen oder sonst was. Das ist dann das sichtbare Resultat davon. Also, wenn ich unzufrieden bin, ist es ein Zeichen in meiner Beziehung zu Gott, dass ich gegen ihn begehre oder aufbegehre. Auf der anderen Seite, wenn ich ein zufriedenes, ruhiges, dankbares Herz habe, dann ist es ein Zeichen für das Ausmaß, in dem ich Gott wirklich liebe, zu diesem Zeitpunkt. Römer 1 haben wir das gesehen, dass der Beginn der Rebellion der Menschen gegen Gott ein Mangel an Dankbarkeit ist. Na, da hat es geheißen, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Das war der Anfang, wenn wir nicht dankbar sind. Gott sagt uns im Epheserbrief, im Kapitel 5, im Vers 20, sagt alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also Dankbarkeit und Zufriedenheit, das ist ein Zeichen für mich, dass ich Gott wirklich liebe. Zweiter Test, ob ich begehre in Bezug auf meinen Mitmenschen jetzt. Zweite Frage hier ist, liebe ich meinen Mitmenschen genug, dass ich nicht neidisch gegen ihn bin? Auf seinen Besitz, auf seine Möglichkeiten, die er vielleicht hat, auf seine Gaben, auf sein Aussehen. Liebe ich meine Mitmenschen genug, dass ich nicht neidisch bin gegen sie? Wenn immer ein Wunsch in mir durch Neid oder durch dieses Konkurrenzstreben motiviert ist, dann ist er zu begehren geworden. Und ich habe aufgehört, meinen Nächsten zu lieben, so wie ich sollte. Wie geht's uns mit diesen Tests? Wie geht's uns mit diesen Fragen? Sind wir dankbar und zufrieden mit dem, was wir haben? Sind wir großherzig und freigebig? Oder sind wir ruhelos und undankbar und unzufrieden und neidisch und eifersüchtig? Wenn wir über diese Dinge nachdenken, die sollten uns auf unsere Knie bringen, sollten uns ein demütiges Herz geben. Weil wir wissen, dass die natürliche Tendenz von uns, dass unser Fleisch genau in die andere Richtung geht. Völlig entgegengesetzt. Und wir wissen, dass wir unmöglich aus Gottes Kraft so leben können und so lieben können. Ihn lieben und den Nächsten lieben, das geht nur aus Gottes Kraft. Wenn wir seinem Geist Raum geben in unserem Herzen. Und wenn wir ihn sein Leben durch uns leben lassen. Begehren und Habsucht ist immer eine falsche Ausrichtung unseres Lebens. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und schlagt auf mit mir den 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6. Beginnen im Vers 6. Wir werden später noch dieses Kapitel zurückkommen, also bleib dort. 1. Timotheus 6, Vers 6. Da ist es die Gottseligkeit oder Gottesfurcht, anders übersetzt mit Genügsamkeit, ist ein großer Gewinn. Gottesfurcht mit Genügsamkeit oder Zufriedenheit. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, Betonung ist auf wollen, er sagt hier nicht, die reich sind. Es geht hier um die Ausrichtung unseres Lebens, die für das materielle Leben, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht das Geld an sich, aber die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Jesus in dem Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13 sagt im Vers 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums erstickten das Wort und er bringt keine Frucht. Falsche Ausrichtung auf das Materielle, auf das Hier und Jetzt, kann unser Leben so in Anspruch nehmen, dass wir geistlich unfruchtbar werden. Und man kann das beobachten. Manchen Menschen, manchmal in unserem eigenen Leben. Bekehrst dich, bist begeistert vom Herrn. Bist in der Gemeinde, den Herrn preisen und loben und liebst es, sein Wort zu studieren und mit anderen über Jesus zu reden. Und dann segnet der Herr dich materiell. Und du kriegst das größere Haus, von dem du schon immer geträumt hast. Und vielleicht das Ferienhaus. Und vielleicht noch das Wohnmobil dazu, um zum Ferienhaus zu fahren. Und all diese Sachen. Das Boot noch hinten dran. Und dann hast du all das Zeug. Ja, und wenn du es schon hast, dann musst du auch auf Urlaub fahren in dein Ferienhaus, ist doch klar. Und dann musst du dich um den Garten kümmern dort und man, bald hast du keine Zeit mehr, in die Gemeinde zu gehen. Und es wird so richtig erstickt. Bald verlierst du das Interesse an den geistlichen Dingen. Es wird erstickt von den Sorgen dieser Welt, sagt Jesus, und von dem Materialismus, von dem Zeug. Nicht schlecht, wenn wir reich sind. Ich kenne wunderbare, gottesfürchtige Männer, die sehr reich sind. In Kalifornien getroffen, die Millionäre sind. Und die richtig umgehen können mit dem Besitz, die nicht eingenommen sind davon, sondern sehr viel Gutes tun im Reich Gottes. Aber es ist eine Gnade. Es gibt wenige, die wirklich mit Reichtum, mit materiellem Segen wirklich umgehen können. Zurück zu 1. Timotheus 6. Also die Geldliebe ist ein Übel. Und die, die reich werden wollen, die bringen Probleme in ihr Leben. Deswegen sagt Paulus weiter hier dem Timotheus, im 1. Timotheus 6, im Vers 17, sagt den Reichen, jetzt spricht er zu denen, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, und die Reichen, das sind die, die mehr haben, als sie brauchen, das sind wir alle eigentlich, wir alle sind reich, ich hoffe, euch ist das bewusst, trotz aller Jammerei und Motzerei, die es ständig gibt, wir hören zu den Top, ja mindestens 10% dieser Welt. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Die Reichen ermahnt der Herr, nicht auf den Reichtum zu vertrauen, sondern auf Gott. Und er sagt weiter, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Ich mag das wirkliche Leben zu ergreifen. Das wirkliche Leben, das wahre Leben, um das wirklich geht, in unserem Leben, das ist das ewige Leben. Und das beginnt schon hier und jetzt. Lebensqualität, Leben mit einer ewigen Perspektive. Ich mag, dass er hier sagt, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das ist wirkliches Leben. Nicht nur dahin vegetieren, sondern wirkliches Leben. Lebensqualität, die von Gott kommt. Leben in Beziehung mit ihm. Leben ausgerichtet auf die Ewigkeit, auf geistliche Dinge. Der glücklichste Mensch ist nicht der, der am meisten hat, sondern der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Der das genießen kann, was er hat. Die Frau, den Mann, den der Herr dir gegeben hat. Oder die Wohnung, oder wenn es ein Haus ist, das, wenn der Herr das gegeben hat. Oder der alte VW Käfer oder der neue Benz. Was immer. Oder die Begabungen, die der Herr dir geschenkt hat. Das sind reiche Menschen. Das sind glückliche Menschen, die zufrieden sind mit dem, was der Herr ihnen gegeben hat. So wie Paulus sagen konnte, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit in jedem Zustand, mit was immer ich habe. Weil mein Glück nicht davon abhängt, von diesem Zeug in dieser Welt, sondern in der Beziehung mit dem Herrn bin ich zufrieden. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man das sagen kann. Weil ich würde behaupten, dann ist man überhaupt erst fähig und in der Position, dass man die Segnungen genießen kann, die der Herr einem gibt. Solange wir nicht so zur Ruhe kommen können und sagen können, Gott, ich bin zufrieden in dir, was immer du mir gibst, ich kann es genießen, dann ist es nur Stress. Trotz allem Zeug, nimmt uns nur gefangen. Wollen reich sein an geistlichen Schätzen, an Frieden und Freude und Liebe und Freiheit zu geben, Freiheit, Gutes zu tun. Das ist wirkliches Leben, Reichtum im Himmel zu sammeln. Und Gott sagt uns hier in diesen Versen, im 2. Timotheus 6, er sagt, wenn du mehr hast, als du brauchst, wenn du reich bist, dann sei dankbar und genieße es, weil er sagt, es ist zum Genuss. Es ist nicht Sünde, es ist nicht schlecht, wenn du die Dinge genießt, die der Herr dir schenkt. Aber er sagt auch weiter, aber gebrauch es auch zur Ehre Gottes. Investiere in die Ewigkeit, investiere in andere Menschen, anderen zu helfen, anderen zu geben, die Nöte haben, die in Not sind, die weniger haben. So viele Menschen gehen so unweise mit ihrem Besitz um. Leider Gottes auch Christen. Sie haben diese Träume, was sie alles mal tun wollen, was sie sich leisten wollen. Irgendwann in der Rente, wenn sie kaputt geschafft sind. Aber irgendwann in der Rente, Mann, dann, Schatz, dann werden wir auf Urlaube fahren. Und dann werden wir uns endlich das größere Auto leisten können, größer als das, was unser Nachbar hat, wenn wir in der Rente sind. Und du schaust dir die Leute an und die sind ständig getrieben und so angespannt und so besessen von diesen materiellen Zielen, dass sie das Leben hier und jetzt nicht genießen und dass sie hier und jetzt nicht die Freiheit haben und die Zeit haben zu geben oder zu dienen, Beziehungen zu investieren, Reich Gottes zu investieren. Und ich würde sagen, das sind arme Menschen. Das sind nicht reiche Menschen, das sind arme Menschen. Das sind arm in Bezug auf geistliche Dinge, arm in ihren Beziehungen und in sich selbst ständig unzufrieden, ständig Getriebene. Mammon ist kein guter Gott, kein guter Götze. Und aus Gottes Perspektive sind diese Menschen Toren. Versäumen das, was Gott für sie jetzt hat und auch in der Ewigkeit. Vielleicht schlagt mit mir gemeinsam Lukas 12 auf. Da sehen wir so einen. In Lukas 12 weist Jesus einen Habsüchtigen zurecht. Und er sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Muss man fast zweimal lesen. Auch wenn jemand Überfluss hat und ist ein Segen, das ist was Schönes, kann man sich freuen drüber, kann man genießen. Aber auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen, Vers 16, und sprach: Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Hier haben wir jemanden, der ist schon reich. Der hat schon mehr, als er zum Leben braucht. Er ist reich. Und sein Land trug viel ein. Vers 17. Und er überlebte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Das ist so einer, der gesagt hat: Ja, jetzt häufe ich alles auf und dann, wenn ich mal alles aufgehäuft habe, wenn ich in der Rente bin vielleicht, dann werde ich da sitzen und ich weiß, ich habe vorgesorgt für viele Jahre und sage zu meiner Seele: Iss und trink und hab deine Freude, dann, wenn ich alles aufgehäuft habe, dann werde ich glücklich sein. Seht im Vers 20. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Hat nie genossen, das, was er gehabt hat. War nie wirklich zufrieden. Hat nie wirklich an die Ewigkeit gedacht. Dieser Mann, der war ein Loser auf allen Ebenen. Hier in diesem Leben, jetzt und auch in der Ewigkeit. Und Jesus sagt weiter im Vers 21, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Sollte man eigentlich anders betonen. So ist wer für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wir können nichts von dem, was wir hier anhäufen und ansparen, mitnehmen in die Ewigkeit. Sozusagen totes Kapital, geistlich gesehen. Ja, es ist nötig und es ist auch ganz schön, wenn man hier was zum Leben hat und wenn es dann gut geht. Aber alles, was wir in uns selbst investieren, ist totes Kapital, ewig gesehen. Ist gebunden hier. Ist der Kontrast, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wir können in zwei unterschiedliche Dinge investieren, in uns selbst, für uns selbst anhäufen, oder wir können in die Ewigkeit investieren, in Gott, in sein Reich. Also wir können nichts mitnehmen von dem, was wir hier anhäufen. Das ist totes Kapital, das ist in der Ewigkeit verloren. Ja, wir haben es nötig, müssen einen gewissen Teil investieren, aber es bringt uns nichts auf die Ewigkeit. Aber die Bibel sagt uns, wir können es zwar nicht mitnehmen, aber wir können es vorausschicken. Wir können es überweisen. Und wir können das so tun, indem wir in Gottes Reich investieren und indem wir in unsere Mitmenschen investieren. Das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Unser materielles Leben hier, diese materielle Welt, das ist nicht, worum es in unserem Leben wirklich geht. Wir dürfen sie genießen, wir dürfen sie gebrauchen, aber wir sind ewige Wesen. Wir sind geistliche Wesen und wir sind für Gott geschaffen, auf Gott hingeschaffen und wir sind dafür geschaffen, die Ewigkeit in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit im Himmel zu verbringen. Und das ist, was uns die letztendliche Erfüllung bringen wird. Wir wollen nicht feststecken hier in Materialismus und Habsucht und Neid. C.S. Lewis hat gesagt, dass die ganze Welt ein Zeichen ist, was uns auf Gott hinweist. Im Römerbrief, im Kapitel 1 lernen wir das. Dass die Schöpfung Gottes ein Zeichen ist, dass Gott selbst in dieser Schöpfung erkannt wird, seine Allmacht und seine Gegenwart. Also die Welt ist ein Zeichen, was uns auf Gott hinweist. Ein Zeichen weist immer auf etwas hin. Wenn da steht Pfeil, WC, dann heißt das nicht, dass wir uns an das Schild hinstellen sollen und dort unser Geschäft verrichten sollen. Nein, das Zeichen deutet uns auf das wirkliche Ding. Auf das WC eben. Blödes Beispiel, ist mir gerade so gekommen. Weiß auch nicht warum. Aber ein Zeichen. Ein Zeichen ist nicht das wirkliche Ding. Es weist nur auf was hin. Genauso ist die Welt nur ein Zeichen auf Gott hin. Aber wir sind von dieser Welt in unserem Denken so auf dieses Diesseits geprägt, dass wir einen hundeähnlichen Sinn haben, wie der C.S. Lewis das genannt hat. Denken wir an Hund. Ein Hund, wenn du mit dem Finger auf den Fressnapf zeigst, auf das Essen und den Fressnapf von dem Hund, und der Hund schnüffelt an deinem Finger rum. Ist mit diesem Zeichen beschäftigt, weil er die Bedeutung des Zeichens nicht versteht. Guck mal, da ist ein Fressen und der blöde Hund schnüffelt an dem Finger rum. Versteht das Zeichen nicht. Und genau dasselbe können wir mit diesem Finger, der die Welt ist, tun, der uns auf Gott hinweist. Wir können an dem Zeichen rumschnüffeln in dieser Welt. Wir können uns ein Zeichen anschauen, anstatt dass wir dem Zeichen entlang schauen und uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt, worum es wirklich geht. Das ist wie wenn ich mit meinem Finger auf so einen wunderschönen Sonnenuntergang hinweise und sage, hey, schau dir mal das an. Du packst deinen Fotoapparat aus und fangst an, meinen Finger zu fotografieren. Du bist ganz eingenommen von dem Finger. Das ist Schwachsinn, du vermisst das Echte. Du vermisst die Herrlichkeit. Das ist ein Verlust, wenn wir mit dem Finger, mit dem Zeichen beschäftigt sind, statt mit dem wirklichen Ding, worauf uns das Zeichen hinweisen will. Das ist ein Verlust, das ist dumm. John Corson erzählt diese Geschichte, wo er mit seinem Hund mal spazieren war am Abend. Und das war so ein wunderschöner, klarer Abend, wunderbare, schöne, klare Sternennacht. Und er war so ganz von den Socken und hat den Herrn gepriesen, überall die schönen Sterne und der Mond und alles war so wunderbar. Und was hat sein Hund getan? Der irgendwo im Gestrüpp rumgeschnüffelt, irgendwo nach irgendeiner Hundepisse da rumgeschnüffelt und hat die ganze Herrlichkeit ignoriert. Und wir wollen nicht so leben wie dieser Hund. Alles Schöne hier auf dieser Erde, die Schöpfung, Musik, Symphonie vielleicht, von der wir ergriffen sind, wenn uns ein geliebter Mensch in den Arm nimmt. Auch die materiellen Dinge, das schöne Haus, was wir haben, das Auto. All diese Dinge sind nur ein Vorgeschmack. All diese Dinge sind nur ein Bild, sind nur ein Zeichen, ein Finger, der auf den Schöpfer zeigt, auf Gott und auf die Ewigkeit. Den Himmel, das, was er für die Ewigkeit für uns bereitet hat. Und wir können uns das genießen, was der Herr uns geschenkt hat. Aber wir wollen nicht eingenommen sein davon. Wir wollen nicht dafür leben. Und wir dürfen wissen, dass letztlich all dieses materielle Zeug und auch alle Beziehungen in dieser Welt nicht das sein werden, was uns wirklich letztlich befriedigen kann und befriedigen wird. Und wir dürfen uns das auch nicht erwarten. Deswegen ist es sinnlos, wenn wir von einer Beziehung in die nächste laufen und vom einen Spielzeug zum nächstgrößeren. Und nee, das sind ja die Dinge, die uns wirklich erfüllen werden, die uns wirklich zufriedenstellen werden. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen, für Gott, für eine Beziehung mit Gott, zu einem perfekten Leben in einer perfekten Umwelt, in einer perfekten Beziehung mit einem perfekten Gott. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Leute, und das werden wir hier in dieser Welt nicht finden. Wenn ein Hund an dem Finger schnüffelt oder leckt, der auf dem Futternapf zeigt, wird er trotzdem hungrig bleiben. Der wird ihm nicht befriedigen, dieser Finger. Der wird seinen Hunger nicht stillen, sondern das Fressen wird seinen Hunger stillen. Und unsere Beziehung mit Gott, das ist unser Fressen. Ewigkeit, Himmel, das ist unser wahres Zuhause. Diese Welt ist nur der Finger. Und wir sind hier nur auf der Durchreise. Also wir wollen unser Glück nicht in diesen Dingen dieser Welt suchen, weil wir werden es dort nicht finden. Sondern wir finden unsere Zufriedenheit, unsere Ruhe in Gott. Das ist der Schlüssel für ein zufriedenes Leben, dass wir für die Ewigkeit leben. Und in den Sprüchen, Kapitel 5, im Vers 18, sagt uns der Herr, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Genieß die Beziehung mit dem Ehepartner, den Gott dir geschenkt hat. Und Gott wird sagen, hat uns gesagt im 1. Timotheus 6, genieß die materiellen Segnungen, die Gott dir gegeben hat. Die sind auch zum Verzehr da, zum Genuss. Genieß diese Dinge. Aber gebrauch sie auch zum Segen für andere und für das Reich Gottes. Leb nicht für diese Welt hier, sondern leb für das, was wirklich zählt. Und begehr nicht das, was dir nicht gehört und das, was du auch nicht wirklich brauchst. Sondern lass dich nicht manipulieren, dass du in dieses Denken wieder reinrutscht. Du brauchst das und das und das, um glücklich zu sein. Nee, das ist nicht die Wahrheit. Sondern was Gott uns sagt, ist: Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Tu das und dann wirst du ein gesegneter und ein glücklicher und ein reicher und ein erfüllter Mensch sein. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns immer wieder an das erinnerst, was zählt. Und Herr, wir brauchen das. Vielleicht das, was wir am meisten brauchen in dieser Welt, ist, dass wir erinnert werden an die Ewigkeit und an das, worum es wirklich geht in unserem Leben. Bewahr uns, Gott, dass wirklich unser Leben erstickt wird und überwuchert wird von ganzem Zeug und dem Streben nach mehr von dem, was wir eigentlich eh gar nicht mehr brauchen, Herr. Und dass wir dabei die wichtigen Dinge vernachlässigen, dich und dein Reich und unsere Mitmenschen. Und Vater, wir wollen weiser sein. Ich bitte dich, lehr uns, Freude zu haben mit dem, was du uns schenkst. Und zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Und lehr uns vor allem, für dich zu leben, dich zu lieben, unseren Nächsten zu lieben, nicht habsüchtig und begehrend zu werden. Wissen, dass du der Sinn unseres Lebens bist und dass du derjenige bist, der ja, uns zufriedenstellen kann, warum es wirklich geht hier, dass wir nicht rumrennen und irgendwo an Hundepisse herumschnüffeln, Boden rumkrabbeln und einen schönen Sternenhimmel versäumen, das was du hast. Herr, hilf uns, eine rechte Perspektive zu haben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.